Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und im Hauptberuf der Papa von Charlene.
Genau, und weil uns das Thema Börse und Wirtschaft so viel Spaß macht, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuellen Entwicklungen am Markt zu sprechen. Ja, zwei Wochen lang haben wir uns jetzt nicht gehört, ist aber doch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, ne? Wenn ich das mal so aus der Ferne richtig beobachtet habe, ist es die ganze Zeit eigentlich schon ziemlich holprig, aber wir haben auch einen riesengroßen Erfolg zu feiern, und zwar der DAX hat endlich die 15.000-Punkte-Marke geknackt. Was sind das bitte schön für Gegensätze? Einmal geht's holprig hin und her und auf der anderen Seite geht's durch die Decke. Wie kommt denn das zustande?
Ja, also hier ganz offiziell mal ein bisschen Applaus, ne? Also das ist schon wieder mal eine historische Marke, die der DAX geschafft hat. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, das in einem Umfeld, was man wirklich mehr als holprig bezeichnen kann. Denn wir haben hier immer noch so die ganze Problematik, wie geht's mit den Renditen am Anleihenmarkt weiter? Gibt's da jetzt Probleme, schichten die großen institutionellen Investoren vielleicht jetzt um? Wir haben ja jetzt den 31. März, also das heißt Quartalsende, und das ist ja bei gerade großen Adressen immer so ein Anlass, dass man hier auch nochmal aufs Depot schaut und versucht, hier so ein bisschen Window Dressing zu machen. Also Window Dressing heißt ja nicht letzten Endes, dass man so seine Schaufenster hübsch macht oder die Fenster weit aufreißt, weil hier gerade Frühlingsluft durch die Gegend weht, sondern dass man sich halt Sachen ins Depot holt, die in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gelaufen sind, einfach um seinen Investoren zu zeigen, ja, wir sind hier auch mit an Bord. Also da hatten wir jetzt halt, wie gesagt, so in den letzten Tagen so ein bisschen hin und her, und das ist alles auch so noch sehr labil, kann man eigentlich sagen, aber wenn man letzten Endes auf die Indexstände schaut, kann man auch sagen, ja, trotz Labilität in der Stimmung wollen die Märkte weiter nach oben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt, weil es natürlich auch so ein bisschen zeigt, dass diese ganzen Problembereiche, die wir jetzt schon seit mehr als 12 Monaten miteinander rumschleppen, also die generelle Wirtschaftsschwäche, die Fragestellung, was wird denn mit der Corona-Pandemie, wie sieht's denn aus mit den Restriktionen, wie schaffen es die jeweiligen Volkswirtschaften wieder in eine gewisse Normalität hinein, dass das alles zwar weiterhin diskutiert wird, aber die Märkte, und das ist ja das, was wir ja auch hier an dieser Stelle immer wieder so schön als Antizipationsmechanismus beschreiben, das nehmen die Märkte jetzt schon vorweg, denn sie sind sich sicher, wir werden in den nächsten Quartalen, werden wir insgesamt eine positive Konjunkturentwicklung sehen. Es wird letzten Endes keine größeren Rückschläge geben. Auch das Thema Inflation scheint beherrschbar zu sein, genauso wie das Thema Renditen. Natürlich ist es so, gerade im Anleihenbereich, wenn man so eine gewisse Trendwende hat, und wir reden ja hier wirklich von einem Trend, der ja die letzten 30 Jahre mit fallenden Renditen uns am Markt begleitet hat, da sind dann so eine kleinen Aufwärtshaken sorgen dafür, dass es erstmal nervös wird, und der Markt neigt natürlich auch immer dazu, dass er etwas, ja, ich sag mal so, überschießt in seiner Angst. Aber man hat halt auch in den letzten Wochen gesehen, es wird, wie gesagt, immer nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und alle Leute gehen halt mehr oder weniger jetzt dazwischen davon aus, wir werden ein steigendes Zinsniveau bekommen. Aber die Anpassung oder die Entwicklung und das Momentum in diesem Bereich wird sehr, sehr flach gestaltet werden. Und das ist überhaupt kein Grund, jetzt zum Beispiel Aktien und vor allen Dingen auch Technologieaktien in Bausch und Bogen zu verdammen. Also nutzen viele Anleger jetzt die zum Teil doch sehr extrem stark zurückgekommenen Notierung, hier wieder Positionen aufzubauen. Also insgesamt muss ich sagen, an der Schwelle zum Frühling, nicht nur passend zum Wetter, sondern auch passend zur Stimmung an der Börse, ist eigentlich, wie man so schön sagt, alles in Butter. Die großen Risiken, die es für den Markt gibt, die scheinen beherrschbar zu sein. Und eher gibt es halt Wachstumskräfte, die mehr für steigende Notierungen sprechen. Das mag in den Indizes nicht so ganz rumzukommen, weil die ja, wie gesagt, schon auf Rekordniveau liegen. Aber wir haben halt viele, viele andere Aktien, die hier noch extremes Nachholbedarf haben. Und das ist ja letzten Endes auch zum Beispiel unser Ansatz im Future Money, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir hier mal richtig ordentlich Stockpicking.
Als wir uns vor 2 Wochen das letzte Mal gehört haben, ging es noch um die Konsumchecks, die beiden rausgeben wollte. Ich weiß noch, da haben wir so ein bisschen drüber philosophiert, worin das denn oder worein denn diese Gelder dann fließen werden. Und da war auch ein klarer Fokus natürlich auf den Aktienmarkt mit dabei. 2 Wochen später, wollen wir mal eine Bilanz ziehen, was daraus geworden ist. Ist es denn wirklich so gekommen, dass das Geld da reingeflossen sind oder reisen die Leute vielleicht doch jetzt lieber wieder?
Ja, also da muss ich auch meine Meinung revidieren. Ich meine, nichts wäre schlimmer, als wenn man nicht mal auch seine Meinung revidieren kann. Ja, du hast vollkommen recht. Also Aktien als Kaufobjekt standen jetzt oder stehen bei den Amerikanern derzeit nicht ganz so oben auf der Agenda, sondern wie gesagt eher wirklich der klassische Konsum, Reisetätigkeit, Buchungen für den Sommer, für den Herbst. Wobei man natürlich ja auch wissen muss, dass Amerika in seiner Impfkampagne ja schon wesentlich weiter ist. Und es gibt ja auch schon Bundesstaaten wie zum Beispiel Florida, die mehr oder weniger alle Restriktionen jetzt fallen gelassen haben. Und ein Teil der Gelder, die es gibt für die Haushalte, insgesamt gibt ja pro Haushalt $1,400 oder können bis zu $1,400 bekommen werden, wird allerdings auch zur Seite gelegt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Amerikaner, also zumindest würde ich mich da jetzt, glaube ich, sehr, sehr täuschen nach gut 30 Jahren Börsenerfahrung, dass sie zwar jetzt momentan sicherlich die Sparquote etwas erhöhen werden, weil natürlich immer noch ein bisschen Unsicherheit wegen Jobentwicklung etc. Vorhanden ist, aber wenn das hier wieder ein bisschen mehr Grund, also ein bisschen Basis bekommt in der Wirtschaftsentwicklung und danach sieht es ja aus, dann werden die Amerikaner das Geld dann auch wieder ganz schnell von der Bank runterholen und dann halt in den Konsum investieren. Also in der Hinsicht, ja, ich sag mal so, Aktienmarkt, na, eher wenig, außer Spesen nichts gewesen. dafür mehr Konsum und Reisen und ein bisschen sparen. Aber letzten Endes ist das ja auch ein Umfeld, worauf die Börse schaut und sagt,
ja, das ist vollkommen es treibt ja die Konjunktur an, ne? Ist genau. Ja, egal an welcher Stelle das jetzt über Wertpapiere oder über Konsumgüter, Hauptsache es passiert was und die Kohle muss ja schließlich auch irgendwie weg, ne?
Genau, genau. Und da schließt sich dann eigentlich so der Kreis auch zu dem, was ich eben beim ersten Thema gesagt habe.
Genau. Und Stichpunkt, die Kohle muss weg, währenddessen die Amis noch fleißig dabei sind zu gucken, was sie sich so als nächstes kaufen, macht der Präsident hier schon wieder oder schnürt der Präsident schon wieder neue Päckchen, die er rausschmeißen will, sage ich jetzt mal so. Vielleicht nicht aus dem Fenster rausgeworfen, sondern sinnvoll angelegt. Und zwar in welchem Bereich?
Ja, jetzt geht's um Infrastruktur. Und da muss man ja wirklich sagen, also Amerika ist ja von seiner reinen Infrastruktur, also sprich der Zustand des Straßensystems, der Stromversorgung, der Schulen etc., da stecken die noch in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich meine, ich bin auch aus dem vorigen Jahrhundert, also für mich kommt das jetzt auch ein bisschen, wow.
So richtig alt meinst du?
Ja, so richtig alt, ja. Aber man muss wirklich so sagen, die sind... Auf der einen Seite sind sie natürlich absolut top, was Hochtechnologie angeht, was neue Geschäftsideen angeht, digitale Geschäftsmodelle und so. Darüber reden wir ja letzten Endes hier jedes Mal. Was die klassische Infrastruktur angeht, da sind sie eigentlich wirklich hinterm Mond. Also wo siehst du zum Beispiel in Deutschland noch so die klassischen, ich sag mal so über Landleitung, ich meine da jetzt nicht die großen Trassen, sondern wirklich so mit den kleinen Holzpfählen, mit wo dann durch das ein Kabel zum anderen
gibt's schon, ne? Ja, also einmal natürlich als Strom und auf der anderen Seite als Telekommunikationsversorgung ist das ja, im ländlichen Bereich durchaus der Gang und gäbe, würde ich mal behaupten.
aber ich glaube schon, dass das in Amerika mehr Standard ist als bei uns. Aber gut, wie gesagt, der neue US-Präsident will halt massiv in die Infrastruktur investieren. Im Gespräch sind hier 3 bis 5 Milliarden Dollar. Mhm. Nee, Quatsch, da habe ich mich jetzt glatt versprochen. Ich meine natürlich Billionen Dollar.
Billionen, ja.
3 bis 5 Billionen Dollar. Nochmal zur Erinnerung, das gerade erst beschlossene Konjunkturpaket waren 1,9 Billionen Dollar. Ja,
wo holt der denn die Kohle her? Schmeißt der jetzt da im Keller die Drucker an?
Nee, er wird es höchstwahrscheinlich von den Unternehmen holen, über Steuererhöhungen und von den Reichen. Ja, okay. Das ist eine ganz tricky Angelegenheit, aber passt eigentlich letzten Endes zu den Demokraten, die ja immer letzten Endes als die Steuererhöhungspartei galten. Jetzt ist natürlich wirklich die spannende Frage. Schafft er da eine Gegenfinanzierung über Steuererhöhungen, also Unternehmenssteuern? Ich meine, er könnte ja theoretisch in einem ersten Schritt letzten Endes alles, was Donald Trump an Steuersenkungen gemacht hat, könnte er wieder einkassieren. Vielleicht geht er auch drüber hinaus oder entwickelt da so lustige Ideen wie eine neue Digitalsteuer, wo man ja jetzt inzwischen auch so seinen internationalen Widerstand so ein bisschen aufgegeben hat. Es fragt sich halt wirklich, was sagt die amerikanische Wirtschaft dazu? Und wie geht der Aktienmarkt damit um? Ich meine, wenn das Geld sinnvoll tatsächlich dann in solche Infrastrukturprojekte fließen würde, denke ich mal, würde die Börse hier, na, ich würde mal sagen, mit beide Augen zudrücken und sagen, ja, Steuererhöhung ist jetzt blöd und da müssen wir jetzt unsere Gewinnschätzung für die Unternehmen doch nach unten anpassen.
Können ja einen Soli einführen.
Gute Idee.
Jetzt, wo unsere abgeschafft ist, können die es doch gerne machen. Hat doch gut funktioniert.
Aber ich glaube eher, dass es aber durchaus ein bisschen positiv gesehen werden könnte im Endeffekt, weil natürlich durch eine bessere Infrastruktur hier Reibungsverluste in der Wirtschaft und im Wirtschaftswachstum einfach minimiert werden. Und dass es dann zumindest vielleicht auf so eine Art Nullsummenspiel hinausläuft. Allerdings muss man dazu auch noch sagen, für einige Branchen ist das natürlich extrem positiv zu sehen. Denn wo soll das Geld hinfließen? Ich habe schon gesagt, Straßenbau, Energie und da ganz vor allem ganz besonders eben erneuerbare Energien. Die USA haben ja da in der Hinsicht einen ganz klaren Plan. Bis 2050 sollen mindestens 40% der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt momentan sind es, glaube ich, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Also da wird sicherlich, da werden es viele Geschäftschancen geben. Wir konzentrieren uns ja zum Beispiel im Future Money jetzt derzeit auch vor allen Dingen auf Infrastrukturaktien und das heißt da halt nicht nur die Leute, die Bagger bauen, sondern eben vor allen Dingen die halt auch zum Beispiel smarte Stromanwendung, Erzeugung, erneuerbare Energien etc. alles anbieten. Darüber hinaus wird es sicherlich auch noch weitere Chancen geben, was, ich sag mal so schön Gebäudemanagement, Smart Home etc. angeht. Also das kann durchaus eine ganz spannende Angelegenheit sein und wenn sie es halbwegs vernünftig strukturieren, auch finanziell strukturieren, kann das hier sicherlich auch nochmal so einen positiven Wachstumsanreiz liefern.
Wie ihr sicherlich merkt, sind wir heute ziemlich USA-lastig unterwegs. Macht aber, denke ich, auch mal ganz schön Sinn, sich darüber so intensiv zu unterhalten, weil die Wall Street immer noch Dreh- und Angelpunkt des Börsenmarktes ist, würde ich behaupten, oder Papa? Was sagst du?
Ja, also auf jeden Fall. Also die Wall Street bleibt Schrittmacher weltweit, was Börse angeht. Und die USA, auch wenn ihnen China inzwischen ganz schön nah an den, auf den Fersen klebt, bleiben natürlich auch noch die wichtigste Wirtschaftsmacht und letzten Endes steht und fällt die Stimmung am Kapitalmarkt auch mit den Sachen, die eben in Amerika und an der Wall Street eben sich zeigen, beschlossen werden etc. pp. Also da macht es auch wirklich Sinn, sich sehr stark mit amerikanischen Aktien zu beschäftigen. Inzwischen haben wir Gott sei Dank auch den Fall, dass man selbst als deutscher Anleger heutzutage sehr, sehr preisgünstig zum Beispiel in amerikanische Aktien investieren kann. Und selbst wenn man hier die deutschen Notierungen, die manchmal relativ hohe Spreads, also An- und Verkaufskurse haben, wenn man das nicht will, hat man heutzutage die Möglichkeit, relativ kostengünstig direkt in New York zu ordern oder also an der Wall Street oder an der Nasdaq. Also das macht schon, das ist schon sinnvoll, dass man sich halt mit dem Thema beschäftigt. Und wie ich es ja schon gesagt habe, also Amerika bleibt halt der Schrittmacher. Man sollte natürlich die großen Mitspieler nicht aus den Augen verlieren, ne? Und das heißt vor allen Dingen China natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ja, was die EU macht, ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist das für uns hier auf dem Kontinent sehr wichtig, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es für internationale Perspektiven eher zweitrangig ist.
Ja. Du hast China ja gerade schon mal erwähnt, und wir hatten gerade vom Hoch im DAX gesprochen. Wenn ich nach China gucke, ist das kein Hoch, das ist eher ein Tief, aber dieses Tief findet nicht in China statt, sondern nämlich genau an der Wall Street, beziehungsweise fand da statt. Letzte Woche sind dort sämtliche aus China stammende Unternehmen, die dort notiert sind, eingekracht bis zum Get-No. Nur mal zum Beispiel eine Tencent ist um 45% eingegangen, eine NIO um 20%. Das sind Sachen, die man nicht so gerne hören möchte bei solchen, ja, ich sag mal doch Wachstumswerten, die sie ja sonst in den letzten Monaten waren. Woher kommt dieser Sell-Off? Ist es jetzt ein Crash oder einfach nur ein absoluter Ausverkauf oder was soll das?
Ja, also ich würde es schon fast als Sell-Off bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es ein Crash ist, aber ein Sell-Off auf jeden Fall. Ja, woher kommt es? Die in Amerika notierten chinesischen Aktien werden so ein bisschen derzeit in Geiselhaft genommen für das immer noch sehr angespannte Verhältnis zwischen Amerika und China. Jetzt aktuell sorgte die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC für diesen Sell-Off, weil man gesagt hat, die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen dieser chinesischen Unternehmen prüfen, müssen diese Ergebnisse auch amerikanischen Regulierungsbehörden vorlegen, zwingend. Wenn sie das nicht tun, würde sich die SEC vorbehalten, die entsprechenden Aktien an der New Yorker Börse halt zu delisten, also sozusagen vom Handel auszuschließen. Was soll das? Was will man damit erreichen? Man will offiziell damit erreichen, dass die chinesischen Aktien oder chinesischen Unternehmen mehr Transparenz liefern hinsichtlich ihrer Unternehmensergebnisse. Natürlich legen sie halt Ergebnisse vor, aber da scheint es doch so eine gewisse, ich würde jetzt mal sagen, chinesische Mauer zu geben, die halt einen tieferen Einblick in die Bilanzen halt verhindert, weil es natürlich auch Auslandsaktien sind. Und dass die USA hier so die harten Bandagen anziehen, denke ich mal, liegt sicherlich auch daran, dass China auch zuletzt ganz deutlich gemacht hat, dass man gewillt ist, hier, ich sag mal so, seinen Platz in der Welt neu zu definieren. Eben nicht mehr als Bittsteller, sondern eben auch als Führungsmacht, als Mitführungsmacht. Dass man natürlich auch in dieser Hinsicht viele versteckte Drohungen geäußert hat, dass man ausländischen Unternehmen das Leben schwer machen will in China, dass man durch die erklärte Fokussierung auf den eigenen Binnenmarkt natürlich auch wiederum die versteckte Drohung gemacht hat, dass man gerade im Bereich der Rohstoffversorgung und auch der Lieferketten eben sich mehr auf China First zu konzentrieren und damit andere Industrien, ausländische Industrien und Unternehmen abzuschneiden. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, vor allen Dingen im Bereich seltene Erden, die ja letzten Endes eine der wichtigsten Grundlagen zum Beispiel für die Batterien heutzutage, für die Batterieherstellung, für Elektrofahrzeuge und alles drumherum und für Smartphones bilden. Also wenn da China letzten Endes die Schotten dicht macht, dann sieht's gerade für westliche Hersteller da ziemlich duster aus. Mhm. Und ich würde das jetzt mal so sehen, da ist so ein derzeit so ein Schlagabtausch über Bande halt im Gange mit gegenseitigen Drohungen. Und ob das dann tatsächlich umgesetzt wird, muss man abwarten, aber natürlich reagieren die Anleger immer extrem allergisch dagegen. Zumal ja bekanntermaßen die chinesischen Technologiewerte auch im eigenen Land derzeit unter extremem Druck stehen. Gerade die großen Internetkonzerne, die werden ja von der Regierung aktuell ziemlich in die Mangel genommen, was neue Regulierungsstandards angeht. Es gab ja vor kurzem diesen großen Volkskongress. Das ist ich weiß jetzt gar nicht, ob die einmal im Jahr stattfindet oder nur alle 5 Jahre. So eine riesen Parteiversammlung, sage ich mal, wo die Regierung oder die Parteiführung halt den nächsten 5-Jahr-Plan rausgibt und alle dazu klatschen. Und dabei, bei dieser Gelegenheit hatten sie jetzt eben einerseits natürlich gesagt, dass sie halt, was das Wirtschaftswachstum angeht, wieder über 6% kommen wollen, dass sie sich mehr auf den Binnenmarkt konzentrieren wollen, aber eben auch deutlich mehr in den nächsten Jahren in Forschung und Entwicklung investieren wollen. Und das ist dann halt so dieser Spagat, der derzeit abläuft. Einerseits will man die Tech-Konzerne stärker regulieren, vor allen Dingen, was deren Daten angeht. Also da will die Regierung die Firmen zwingen, sogenannte Joint Ventures mit Regierungsfirmen zu bilden. Ja. Die dann über diese gesammelten Nutzerdaten wachen sollen. Aber wir wissen natürlich, was in China das heißt, ne? Also sprich, die privat gesammelten Daten werden dann vergesellschaftet, damit auch die Partei und Staat dort Einblick haben. Auf der anderen Seite brauchen sie aber die Technologieunternehmen, um halt diese ambitionierten Wachstumsziele und auch Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Also da wird sicherlich jetzt auch erstmal noch ein bisschen auszutarieren sein. Aber alles insgesamt ergibt halt so ein Umfeld, was den Börsianern überhaupt nicht gefällt, weil es halt sehr von Unsicherheit geprägt ist. Aber das muss man halt aussetzen erstmal.
Ja. Denkst du denn, dass das jetzt nun wirklich langfristige Verluste sind oder wäre das jetzt vielleicht nochmal eine Chance, um nachzukaufen? Wagst du dir da einen Blick in die Zukunft?
Also, natürlich ist das alles sehr, sehr spekulativ. Ich persönlich bin der Meinung, dass es eher jetzt aktuell eine Kaufgelegenheit bildet. Denn die Firmen, die wir ja haben, die haben ja in der Regel schon sehr nachvollziehbare Geschäftskonzepte. Das ist, glaube ich, auch Baidu schon genannt, ne? Stichwort ja. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, möglicher Standard für chinesische autonome Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben NIO mit sehr spannenden Wachstumsaussichten. Wir haben BYD oder Build Your Dreams, wo ja auch immer noch Warren Buffett als Großaktionär engagiert ist, die mit ihrer Technologie, mit auch batterietechnisch und so mitführend sind. Das sind alles Unternehmen, die längerfristig weiterhin eigentlich eine starke Wachstumsperspektive haben. Die Frage ist am Ende tatsächlich, wo können diese Unternehmen ihren Kapitalbedarf den sie zweifelsohne auch noch in den nächsten Jahren haben werden, entsprechend umsetzen. Und wenn ihnen der amerikanische Kapitalmarkt verschlossen sein würde, dann hätten sie sicherlich ganz grundsätzlich ein Problem, sicherlich kein unlösbares Problem, weil ich glaube, zum Beispiel die Europäer würden sich diesem Bann nicht anschließen. Wir haben, wenn man mal denkt, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren diesen Run von chinesischen Unternehmen nach Amerika, um dort entsprechend ihre hohen Bewertungen auch in entsprechend gut gepreiste Börseneinführungen umzumünzen. Aber jetzt muss ich noch mal ganz brav sagen, auch vor 30 Jahren gab es chinesische Unternehmen. Die waren dann halt in
Berlin. Aber die haben sich halt schon ziemlich entwickelt in den letzten 30 Jahren. Ne?
Aber ich sag's mal so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn die chinesische Regierung begreift, was sie eigentlich für ein Asset dort haben oder hat, dann werden sie auch das entsprechende Umfeld am Kapitalmarkt schaffen. Die Frage, und da stellt sich für mich persönlich auch nicht so die Frage, ob jetzt dann Amerikaner zum Beispiel vom Handel ausgeschlossen werden, ja, weil die Regierung in Amerika jetzt amerikanischen Investoren das verbietet. Institutionelle Investoren finden immer einen Weg. Und wenn sie irgendeine europäische oder was auch immer Tochtergesellschaft gründen, um dann investieren zu können, China selbst, so zumindest die neuesten Meldungen, überlegt ja, ob sie jetzt auch eine neue Börse gründen, wo sie nicht nur die ganzen Technologiewerte aus dem eigenen Land notieren lassen, sondern eben auch zum Beispiel Firmen anlocken, die, also zum Beispiel ausländische Firmen wie Tesla.
Als Produktionsstandort dann quasi.
Nee, wo sie sagen, also die Grundidee ist da, wenn ihr in China produziert, dann lagert doch eure chinesischen Aktivitäten in eine extra Firma aus und lasst die an unserer Börse dann notieren.
Ja.
Ist eigentlich ein total genialer Gedanke. Ne? Mhm. Kann man nicht anders machen. Ich meine, China hat ja in der Hinsicht schon viel Erfahrung, was so eine Zweigleisigkeit angeht. Ich kann mich noch daran erinnern, wo damals Hongkong anfing, als Börsenplatz interessant zu werden. Es gab halt viele chinesische Unternehmen, die auf dem Festland oder im Kernland halt tätig waren. Und die haben dann einfach Töchter gegründet, die in Hongkong notiert waren. Und deren Aktien dort in Hongkong notiert. Und die hatten zwar kein tatsächliches operatives Geschäft, aber dadurch, dass sie eben untrennbar mit dem Kernland verbunden waren, operativ, war das so wie über Bande spielen und dann entsprechend investieren. Und ich denke mal, das hat damals ganz gut funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das mit der neuen Börse mehr oder weniger nochmals kopieren wollen. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, der Einbruch hat wehgetan. Ich denke mal, das haben viele in ihren Depots doch schmerzlich zu sehen bekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man auf diesem Niveau jetzt noch verkaufen sollte. Man sollte jetzt aktuell ein bisschen drauf achten, ob es da eine Bodenbildung gibt. Also ein bisschen wieder die Volatilität etwas rauslassen aus den Kursen. Aber dann ist eigentlich dann wieder Zeit, wo man sagt, okay, das ist dann eher so die Gelegenheit, nochmal nachzukaufen.
Mhm. Dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Wenn ich so rausgucke, das Wetter ist herrlich. Ich hoffe bei euch allen da draußen auch. Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsstart und ja, dass auch die Sonne in euer Portemonnaie und in euer Depot gelangt.
Ja, was ich eigentlich noch vorschlagen oder sagen wollte an dieser Stelle, ich habe es in der Vorbesprechung leider vergessen, aber fiel mir jetzt gerade nochmal ein. Wir unterhalten uns ja jetzt hier immer sehr gerne über etwas globalere Themen und Trends, und ich möchte eigentlich nochmal an dieser Stelle an euch da draußen die Frage oder die Aufforderung stellen. Teilt uns doch einfach mal mit, ob ihr lieber auch ein bisschen mehr Einzelbesprechungen haben wollt. Also wie gesagt, das ist ja mehr oder weniger unser täglich Brot, dass wir uns Einzelanalysen anschauen. oder ob euch diese Mischung sozusagen aus einzelner Analyse und eher globalen Themen mehr gefällt. Weil wir wollen ja schließlich den Podcast nicht nur für uns machen. Ich meine, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit meiner Tochter, aber am Ende soll es ja vor allen Dingen für euch etwas bringen.
Das genau. War mein Wort. Ja. Super, ja, danke. Genau, und dann ja, wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche. Bleibt ihr immer erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss.